NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und unter anderem diesen Themen: der Kabinettssegen zum Sparpaket der Bundesregierung, die schwierigen Bedingungen für die neuen Nahostgespräche, mögliche Änderungen bei den Reformplänen für die Bundeswehr, Erfolge gegen Kinderpornografie im Internet, neue Gutachten zur Katastrophe bei der Love Parade und die entschiedene K-Frage beim DFB. Die Bundesregierung will ihre umstrittene Rotstiftpolitik durchziehen, trotz der angezogenen Konjunktur und den positiven Signalen am Arbeitsmarkt. 11,2 Milliarden Euro sollen eingespart werden im kommenden Jahr. Das Kabinett segnete dazu heute das sogenannte Haushaltsbegleitgesetz ab. Zentrale Punkte darin: eine Luftverkehrsabgabe, Einschnitte beim Elterngeld und weiteren Sozialleistungen. Aus Berlin, Frank-Christian Starke.
Mit dem Gesetzentwurf ist das im Sommer beschlossene schwarz-gelbe Sparpaket jetzt auf den Gesetzesweg gebracht. Der sichtlich zufriedene Bundesfinanzminister lobt die geleistete Arbeit des Kabinetts. Wolfgang Schäuble.
Wir liegen auf Kurs und wir leisten damit einen Beitrag der Finanzpolitik, um nachhaltig eine solide wirtschaftliche Entwicklung, im Übrigen als Voraussetzung auch für unsere Leistungsfähigkeit, sozialen, solidarischen Ausgleich in unserem Land weiterhin stabil zu organisieren.
Die größten Sparbeiträge kommen aus dem Bereich Arbeit und Soziales. Der bisher gezahlte Zuschuss beim Übergang vom Arbeitslosengeld 1 hin zum Arbeitslosengeld 2 soll wegfallen. Ebenso wie die Rentenbeiträge für Hartz-IV-Empfänger. Einschnitte ferner beim Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher und beim Elterngeld. Das soll Hartz-IV-Empfängern gestrichen werden. Für Schäuble ist das systematisch richtig. Schließlich sei die Unterstützung für Eltern gedacht, die wegen eines Kindes ihren Job zeitweise aufgeben. Und Hartz-IV-Empfänger haben eben keine Arbeit.
Dass die Veränderung für Betroffene trotzdem schmerzlich ist, ist wahr. Auch das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, dass wir diesen Weg und diese Entscheidung richtigerweise gehen müssen.
Auch die Unternehmen sollen den Sparwillen der Regierung zu spüren bekommen. Ausnahmeregelungen bei der Ökosteuer sollen wegfallen. Das trifft das verarbeitende Gewerbe. Neue Rechnungen auch in der Luftfahrtbranche durch eine neue Ticketsteuer. 8, 25 oder 40 Euro, je nach Länge der Strecke. Die Belastungen für die Unternehmen werden aber so schlimm nicht werden, rechnet Wolfgang Schäuble vor.
Das wird die Luftverkehrsgesellschaften nicht in einer nicht zumutbaren Weise belasten, zumal die Bundesregierung davon ausgeht, dass diese Steuer auf den Fluggast überwälzt werden wird.
Die ebenfalls politisch fest verabredete Brennelementesteuer für Atomkraftwerksbetreiber wurde dagegen vom Kabinett heute zunächst nur zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie soll Ende des Monats zusammen mit dem Energiekonzept der Bundesregierung beschlossen werden. Dass aus dieser Quelle Einnahmen sprudeln werden, daran ließ der Finanzminister aber keinen Zweifel.
Wenn eine vergleichbare Lösung erreicht werden kann, dann haben wir gesagt, sind wir dafür offen, aber die 2,3 Milliarden Euro stehen nicht zur Disposition.
Bei Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften wird das Sparpaket höchst unterschiedlich bewertet. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Martin Wandsleben meint, eine rasche Haushaltskonsolidierung ohne Steuererhöhungen muss das Ziel sein. Seine Organisation stützt das Sparpaket, auch wenn es von der Wirtschaft einen spürbaren und für Teile schmerzhaften Beitrag verlange. Ganz anders als Echo bei den Gewerkschaften. DGB-Chef Michael Sommer meint, mit diesem Beschluss manifestiere die Bundesregierung die Schieflage in Deutschland. Es werde dramatisch zulasten der Ärmsten in dieser Gesellschaft gekürzt, bei gleichzeitiger Schonung der Reichen und Vermögenden.
Zu den Sparbeschlüssen der Bundesregierung auch der Kommentar von Dietmar Riemer.
Bundesfinanzminister Schäuble ist in die richtige Richtung unterwegs. Damit gehört er schon fast zu den Ausnahmen in dieser Koalition. Sein Haushaltsentwurf ist zwar nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen, aber das Fundament ist belastbar. Dabei kommt ihm eine unerwartet rasante Wirtschaftsentwicklung zugute, die auf den kurzen Begriff gebracht heißt: Wachstum rauf, Arbeitslosigkeit runter. Für diejenigen, die glauben, da könnte man doch jetzt, hat Schäuble heute ein unübersehbares Stoppschild gesetzt. In Wahrheit spare man immer noch nicht, sondern gebe nur weniger von dem Geld aus, das man eigentlich nicht hat. Die Backen der Schuldenbremse beginnen zu greifen, langsam, aber planmäßig. Allein schon für diese Schuldenbremse im Grundgesetz hat sich die Große Koalition gelohnt. Die schwarz-gelbe Koalition steht vor den wichtigsten Monaten ihres bislang freudlosen Bestehens. Bringt Schäuble seinen Haushalt in dieser Konstruktion durch die Koalitionsfraktionen und damit durch den Bundestag, hat er seinen Teil für einen Regierungserfolg abgeliefert. Der Vorwurf, er lege einen Plan mit Luftbuchungen vor, ist deshalb, noch muss man sagen, nicht zutreffend, weil jene 2,3 Milliarden, die er aus der Brennelementesteuer einnehmen will, politisch gedeckt sind. Denn ob die Steuer nun kommt oder nicht, das Geld wird fließen, und zwar aus den Kassen der Energieversorger in die des Bundes. Eine gute Haltungsnote kann die Bundesregierung für dieses Vorgehen nicht erwarten, aber wenigstens das Geld. und darauf kommt es bei der Endabrechnung des Haushalts letztlich an. Wie es aussieht, beendet Schäuble eine Finanzpolitik nach dem Motto, die Summe der Bestellungen mache den Bundeshaushalt, als zum Beispiel das überflüssige Elterngeld eingeführt wurde, das nichts, aber auch gar nichts bewirkt hat, außer zusätzliche Ausgaben. Schäubles Haushalt, der im Übrigen ja nicht nur seiner ist, sondern der der Koalition, enthält auch keine Unzumutbarkeiten. Deutschland bietet nach wie vor einen sozialen Standard, der jeden Vergleich auf der Welt aushält. An der Weiterentwicklung dieses Standards hat bislang noch jede Bundesregierung auf ihre Weise gearbeitet, was bekanntlich politisch mehr Freude macht als das Gegenteil. Dessen ungeachtet verletzt die Statik von Kürzungen und Einnahmeverbesserungen das Gerechtigkeitsempfinden vieler Betroffener, wobei das Schmerzempfinden von Hartz-IV-Empfängern nun wirklich anderen Eindruck macht als der 8-Euro-Zuschlag für ein Inlandsflugticket. Der Weg zur Sanierung der Bundesfinanzen wird noch lang und unangenehm sein. Deshalb wäre es richtig gewesen, jetzt gleich beim Start 2011 über die maßvolle Erhöhung des Spitzensteuersatzes ein politisches Zeichen zu setzen. Die SPD liefert dafür gute Argumente. Dazu wäre allerdings ein anderer Koalitionspartner der Union als die FDP notwendig, deren Steuersenkungsobsessionen diese Regierung schon fast an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Mit Blick auf die Große Koalition darf man deshalb heute mal wieder sagen, es war nicht alles schlecht, noch nicht mal der Haushalt.
Dietmar Riemer kommentierte, ungeachtet des jüngsten Anschlags der Hamas auf jüdische Siedler im Westjordanland, die US-Regierung will die Hoffnungen auf einen neuen Schritt zum Frieden in Nahost nicht aufgeben. Für morgen sind Vertreter Israels und der Palästinenser in Washington zu den ersten direkten Friedensverhandlungen seit 2 Jahren verabredet. Bereits heute Abend empfängt US-Präsident Obama Israels Ministerpräsident Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas zu separaten Gesprächen. Binnen eines Jahres, so der Wunsch der USA, soll es eine Friedensregelung geben. Netanyahu und Abbas allerdings reisen ihrerseits nicht ohne Wünsche an die US-Regierung nach Washington. Nicole Markwald.
Schon seit Tagen läuft der Spot der Lobbygruppe The Israel Project im amerikanischen Fernsehen. Immer wieder beschwört darin Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den gemeinsamen Traum von Sicherheit, Wohlstand und Frieden für alle.
We stand together because we're inspired by the same dreams. The dreams of achieving prosperity, security and peace for all.
Auch die andere Seite verkündet ihre guten Absichten. Lieber Präsident Obama, beginnt die ganzseitige Anzeige des palästinensischen Business Committee for Peace and Reform in der heutigen Washington Post. Die Gespräche sollen der Auftakt eines Neubeginns sein, heißt es. Man hoffe auf ein starkes Engagement des amerikanischen Präsidenten. David Makowski ist Direktor des Washington Institute for Near East Policy. Der Nahost-Experte schätzt die Erfolgsaussichten der Friedensgespräche als gering ein. Man kann eine Brücke über einen Fluss bauen, aber nicht über einen Ozean. Die Positionen liegen zu weit auseinander. Ich glaube nicht, dass die USA eine entscheidende Rolle spielen können, höchstens bei kleineren Streitfragen. Michel Dunn vom Carnegie Endowment for International Peace teilt seinen Pessimismus. Der israelische Premier Netanyahu habe wenig Interesse, eine Einigung mit den Palästinensern zu erzielen. Und Palästinenserführer Abbas befinde sich wegen der Rivalität seiner Fatah zur Hamas im Gazastreifen in einer schwachen Verhandlungsposition. Deshalb, so Michel Dunn, sei es schwer zu glauben, dass die direkten Gespräche innerhalb kurzer Zeit klare Ergebnisse bringen.
Es ist really difficult to see how these particular talks, these direct talks are going to result in anything soon.
Zudem sei die Liste der Probleme lang. Zu den Kernfragen gehören der künftige Grenzverlauf, der Status Jerusalems sowie das Problem der 4,8 Millionen palästinensischen Flüchtlinge. Zunächst wird ein Zeitplan für die Verhandlungen erarbeitet. Vorher finden bilaterale Gespräche der Gipfelteilnehmer mit US-Präsident Barack Obama und Außenministerin Hillary Clinton statt. Am Abend lädt der Präsident zum Dinner ins Weiße Haus. Morgen sitzen im US-Außenamt die palästinensischen und israelischen Verhandlungsvertreter erstmals gemeinsam am Tisch. Der Gipfel sei eher eine feierliche Angelegenheit, sagt David Makowski vom Institute for Near East Policy. Ein paar Fotos und vermutlich eine Absichtserklärung, innerhalb eines Jahres zu einer Lösung zu kommen. Ein erster Stolperstein ist das Thema israelischer Siedlungsbau im Westjordanland. In 3 Wochen läuft ein befristeter Baustopp aus. Die Palästinenser haben gedroht, die Gespräche umgehend wieder abzubrechen, falls Israel nach dem 26. September den Siedlungsausbau wieder aufnimmt.
Genau das deutet sich schon an. Obwohl die gemäßigte Palästinenserführung versuchte, den durch den Anschlag entstandenen politischen Schaden zu begrenzen, palästinensische Sicherheitskräfte im Westjordanland massiv gegen Mitglieder der radikal-islamischen Hamas vorgingen, machte Israels Ministerpräsident Netanyahu am Nachmittag in Washington deutlich, Israel werde den Baustopp für jüdische Siedlungen im Westjordanland nicht verlängern. Und der israelische Siedlerrat erklärte den befristeten Baustopp heute sogar schon für umgehend beendet. Doch auch auf arabischer Seite ist die Stimmung angespannt. Mit Blick auf die Gespräche in Washington lehnt nicht nur die Hamas mögliche Zugeständnisse an Israel ab.
Brecht die Beziehungen zu Israel ab, werft den israelischen Botschafter hinaus. Demonstrationen mit Forderungen dieser Art gab es in diesem Jahr schon mehrfach in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Dazu aufgerufen hatte die Islamic Action Front, die einzige nennenswerte Oppositionsgruppe des Landes. Gespräche mit Israel lehnt sie ab. Und sie hat damit die Sympathien eines Großteils der Bevölkerung in den arabischen Ländern. Zu oft sind Friedensbemühungen gescheitert und täglich hat man im Nahen Osten die Realität der israelischen Besatzung und Blockade vor Augen, das Elend und die Ohnmacht der Palästinenser. So wie die Islamic Action Front in Jordanien lehnen auch die ägyptische Muslimbrüderschaft, die palästinensische Hamas und die libanesische Hisbollah Friedensgespräche ab. Einfluss auf die Regierenden in den arabischen Staaten haben sie damit aber nicht. Jordanien und Ägypten, die beiden einzigen Länder, die einen Friedensvertrag mit Israel haben, steuern ihren eigenen Kurs. Massiv haben sie US-Präsident Obama gedrängt, dafür zu sorgen, dass die Gespräche über den Nahostkonflikt endlich wieder aufgenommen werden. Auch Mahmoud Abbas, der Chef der palästinensischen Selbstverwaltung im Westjordanland, zeigt sich unbeeindruckt von den Protesten seiner Gegner. Saab Erekat, der für Abbas die Verhandlungen führt.
Ich hoffe, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu unser Partner sein kann. Ich denke, der Zeitrahmen von einem Jahr ist in Ordnung. Das ist machbar.
Syrien, ebenfalls ein wichtiger Mitspieler im Nahostkonflikt, wartet ab. Noch bis vor kurzem haben die Syrer indirekte Verhandlungen mit den Israelis geführt. Präsident Assad zeigt sich überzeugt, dass ein Erfolg von umfassenden Friedensverhandlungen, an denen auch Syrien beteiligt sein müsse, die Gegner beiseite fegen würde.
Wenn Israel sich an eine solche Friedensvereinbarung hält, wird das von den Menschen in den arabischen Ländern sehr positiv aufgenommen werden. Hisbollah und Hamas werden sich dann nicht länger sperren. Sie werden von ihrer eigenen Basis dazu gezwungen werden.
Dann bliebe wohl als unerbittlicher Israel-Gegner im Nahen Osten der Iran über. Aber bis dahin ist es ein langer Weg.
Felix de Kuveland berichtete. Bei der Bundeswehr könnten doch mehr Stellen erhalten bleiben als vom Bundesverteidigungsministerium ursprünglich angekündigt. Er sehe einen Spielraum nach oben, räumte Minister zu Guttenberg heute im Verteidigungsausschuss des Bundestages ein. Geplant war, die Zahl der Soldaten auf 163.500 zu reduzieren, statt derzeit 250.000. Aus Berlin, Thomas Nils.
Lob für die Unterrichtung an sich, Kritik an einzelnen Posten im vom Bundesverteidigungsminister favorisierten Sparvorschlag. Auch die Opposition Parteien signalisierten grundsätzliches Verständnis für die Veränderungsoffensive, die der Bundeswehr weniger Soldaten, weniger Etatmittel und klarere Strukturen verschaffen soll. Allerdings wurden nach der dreistündigen Sondersitzung des Verteidigungsausschusses Zweifel laut, dass sich die beabsichtigten Einsparungen von 8,3 Milliarden Euro bis 2014 ohne Einbußen bei den sicherheitspolitischen Verpflichtungen Deutschlands erreichen lassen. Umid Nuripur von den Grünen plädierte deshalb für mehr Streichungen bei Beschaffungen.
Fakt ist, dass das, was bisher auf dem Tisch ist, mitnichten die Sparvorgaben des Finanzministers erfüllt. Und deshalb wäre es aus unserer Sicht sehr notwendig, dass man sehr genau schaut, welche Beschaffungsprojekte werden noch gebraucht. Die A400M-Maschinen beispielsweise.
Das Risiko einer grundlegenden Umwandlung der Bundeswehr sieht der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold. Er hält ca. 200.000 Soldaten einschließlich wünschenswerter 25.000 freiwilliger Kräfte für erforderlich.
Es ist uns heute nicht gelungen, auf Strukturdetails zu kommen, aber das Risiko, dass wir hin zu einer reinen Interventionsarmee denken, auch viel zu sehr die aktuell sichtbaren Szenarien in der Planung umsetzen, ist ein latentes.
In die Gegenrichtung denkt die Partei Die Linke. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher Paul Schäfer hält die diskutierte Untergrenze für viel zu hoch, will sich aber seinerseits auf Zahlen nicht festlegen.
Wenn man schon sagt, konsequent, wir sind nicht mehr unmittelbar militärisch bedroht, dann bitteschön, solle man daraus die Konsequenzen ziehen.
Keine Wehrpflicht und kaum Auslandseinsätze, mit Ausnahme von UNO-Friedensmissionen, sind Schäfers Stationen auf dem Weg weiterer Schrumpfung. Der Hauptredner der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses, Minister Karl Theodor zu Guttenberg, spürte über Parteigrenzen hinweg mehr Konsens als Gegensätze. Ein Datum für die Vorlage eines gemeinsamen Papiers seiner Sparkommissare und der Strukturkommission, die deren Erkenntnisse umsetzen helfen soll, nannte er nicht, versicherte jedoch abermals:
Im Mittelpunkt muss künftig für uns die Frage stehen, was ist uns die Sicherheit in unserem Lande wert? Und nicht, was können wir uns noch leisten?
Das neue Buch von Bundesbank-Vorstandsmitglied Thilo Sarrazin stürmt schon jetzt die Bestsellerlisten, doch seinem Autor droht der Absturz. Seine Vorstandskollegen berieten heute bereits, ob und wenn ja, wie sie auf die Forderungen reagieren, Sarrazins Entlassung zu beantragen. Entschieden haben sie sich allerdings noch nicht. Dafür ist ja der SPD-Chef mittlerweile entschlossen, das Mitglied der Sozialdemokraten aus der Partei auszuschließen, so sagte er diese Woche. Heute stimmte auch der Bundesfinanzminister in die Kritik an seinem einstigen Berliner Ressortkollegen ein. Georg Schwarte erzählt mir.
Finanzminister Wolfgang Schäuble, gefragt, ob die Politik angesichts des Falles Sarrazin über eine Neuregelung der Besetzungsmodalitäten bei der Bundesbank nachdenkt, antwortet heute in Berlin philosophisch. Die Politik denke immer über alles nach.
Ich bin ja der Finanzminister-Philosoph, wissen Sie.
Aber dieser Finanzminister-Philosoph Schäuble hat offenbar auch über die Thesen und das Buch Thilo Sarrazins nachgedacht und kommt zu folgender Empfehlung.
Es gab einen Bundespräsident, das war Theodor Heuss, der war natürlich Baden-Württemberger, der hat in solchen Fällen den Rat gegeben, nicht einmal ignorieren. Es wäre mir lieber, wenn man die Versuchung, ein möglichst hohes Maß an Aufmerksamkeit durch die Potenzierung des Unsinns, des verantwortungslosen Unsinns, den man erzählt, wenn diese Rechnungen nicht aufgehen, nicht so sehr aufgehen würde.
Verantwortungsloser Unsinn. Schäuble, der mal Innenminister war, der einst die Islamkonferenz ins Leben rief, redet sich beim Thema Thilo Sarrazin heute beinahe in Rage.
Und ich habe eine Vorstellung davon, dass diese Art von Tabuverletzungen unser Land nicht voranbringt, sondern wenn überhaupt nur das Gegenteil.
Soll also die Bundesbank, die am Mittag mitteilte, frühestens morgen über die berufliche Zukunft ihres Vorstandsmitglieds Sarrazin entscheiden zu wollen, den 65-jährigen Ex-Finanzsenator aus Berlin entlassen? Schäuble zögert keinen Moment.
Wir alle wissen, dass die Frage, wie man mit einem Vorstandsmitglied, das ersichtlich gegen seine Verpflichtungen, auch der Zurückhaltung als Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank verstoßen hat, wie man damit umgeht, muss man sehr klug auch da die Autonomie der Bundesbank beachten und berücksichtigen.
Mit Bundesbankpräsident Weber, so Schäuble, habe er bereits über die Personalie Sarrazin gesprochen. Diejenigen, so Schäuble heute, die damals für die Berufung Sarrazins verantwortlich waren, hätten mittlerweile vermutlich selbst bemerkt, dass sie eine problematische Entscheidung getroffen haben, um dann anzufügen, was er der Öffentlichkeit zuvor empfahl. Ignorieren den Mann.
Ich möchte auch nicht jetzt stundenlang genau das tun, was ich eigentlich für falsch finde. Dass wir einem also mediokren Unsinn so viel Aufmerksamkeit geben.
Löschen oder sperren? Was ist wirksamer im Kampf gegen Kinderpornografie im Netz? Die deutsche Internetwirtschaft hat heute erneut dafür plädiert, auf Sperren zu verzichten und stattdessen Bilder und Videos zu löschen. Sie beruft sich dabei auf neue Zahlen. Aus Berlin, Peter Mücke.
Der Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO sagt, Löschen statt Sperren funktioniert. Von 197 Internetseiten, die im ersten Halbjahr an die ECO-Beschwerdestelle gemeldet wurden, hätten 194 binnen einer Woche abgeschaltet werden können. Erfolgsquote 98%. Darstellungen auf deutschen Servern seien innerhalb eines Werktages offline gegangen. Doch es gibt auch andere Zahlen. So hätten interne Tests vor einem Jahr deutlich schlechtere Ergebnisse gezeigt. Der Verband bestreitet das nicht, verweist aber darauf, dass sich die internationale Zusammenarbeit inzwischen verbessert habe. Viele der beanstandeten Seiten haben ihre Heimat im Ausland. Die dortigen Behörden müssen das Angebot löschen. Der Verband hat ein Interesse an guten Löschergebnissen. Im November 2008 wollte die damalige Familienministerin von der Leyen Internetsperren durchsetzen. Es formierte sich breiter Widerstand, allen voran vom Verband der Internetwirtschaft. Nach der Bundestagswahl setzte die FDP durch, dass das schon beschlossene Sperrgesetz erstmal nicht angewendet wird. Zunächst solle das Bundeskriminalamt zusammen mit den Selbstregulierungskräften der Internetwirtschaft versuchen, die Inhalte zu löschen.
Trotz wachsender Proteste wollen Bundesverkehrsminister Ramsauer und Bahnchef Grube an dem Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 festhalten. Das bekräftigten beide bei ihrem Treffen heute in Berlin, bei dem es eigentlich um ein weitgehend konfliktfreies Thema ging. Die Präsentation der Sieger im Wettbewerb Bahnhof des Jahres. Arne Meyer.
Darmstadt und Baden-Baden können sich freuen. Diese beiden Städte bekommen den Titel Bahnhof des Jahres 2010. Darmstadt als Großstadtbahnhof, Baden-Baden als Kleinstadtbahnhof. Die Vorjahrespreisträger Erfurt und Uelzen haben also würdige Nachfolger, meint Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene. Sie vergibt die Auszeichnung seit 2004.
Beide Bahnhöfe sind denkmalgeschützte Bahnhöfe, die in ganz hervorragender Weise durch die Modernisierung den Anschluss an die Moderne gefunden haben.
Sind die Bahnhöfe kundenfreundlich und modern ausgestattet? Sind sie sauber? Ist genügend Personal vor Ort, um Fragen von Bahnreisenden zu beantworten? Das waren die Kriterien, die für die Jury bei der Bewertung der Preisträger maßgeblich waren. Keine Chancen habe der Hauptbahnhof Stuttgart in seiner jetzigen Form.
Weil er nicht kundenfreundlich genug ist. Er ist innen zu bieder, beim Haus würde man sagen abgewohnt. Der neue Bahnhof Stuttgart 21, so er denn überhaupt in der jetzt geplanten Version jemals so gebaut wird. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Wir sind da als Jury erstmal leidenschaftslos, ob über der Erde oder unter der Erde.
Ganz und gar nicht leidenschaftslos läuft momentan die Diskussion über das umstrittene Bauprojekt Stuttgart 21. Der Hauptbahnhof in der Schwabenmetropole soll unter die Erde verlegt, außerdem die Strecke Stuttgart-Ulm ausgebaut werden. Kostenpunkt knapp 4,1 Milliarden Euro. Rausgeschmissenes Geld nach Meinung zahlreicher Kritiker. Die Bundesregierung, die gemeinsam mit der Deutschen Bahn und der EU fast 3 Milliarden Euro beisteuert, steht hinter dem Projekt. Das machte Bundesverkehrsminister Ramsauer heute klar. Gemeinsam mit Bahnchef Grube eröffnete er im Berliner Hauptbahnhof eine Ausstellung mit Fotos von Deutschlands schönsten Bahnhöfen. Geht es nach ihm, zählt Stuttgart irgendwann auch dazu.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Projekt abgeblasen wird. Es ist nach allen Regeln rechtsstaatliche Kunst zustande gekommen.
Ausdrückliches Lob gab es von dem CSU-Politiker für den Bahnchef und seinen jetzt eingeschlagenen Kurs der offenen Kommunikation. Gemeinsam mit Kritikern sowie Vertretern der Stadt und dem Land soll es einen runden Tisch geben. Dieses Angebot bekräftigte Rüdiger Grube heute noch einmal. Er erklärte, dass er dafür gesorgt habe, dass die Zahlen für die Finanzierung des umstrittenen Bauprojektes noch einmal überarbeitet worden seien. Allerdings machte Grube auch klar, als er das Amt als Bahnchef übernommen habe, seien ihm Verträge vorgelegt worden, wonach neue Gespräche nur möglich seien, wenn die Kostenprognose 4,5 Milliarden Euro überschreitet. Das sei jetzt aber nicht der Fall, Rüdiger Grube.
Wenn Stuttgart 21 nicht in der Form realisiert wird, werden wir die Bücher zumachen. Aber ich kann Ihnen versprechen, die Bücher werden nicht zugemacht. Wir werden Stuttgart 21 realisieren.
Auch knapp 6 Wochen nach dem tragischen Unglück auf der Love Parade mit 21 Toten beschuldigen die Beteiligten sich gegenseitig. Sowohl das nordrhein-westfälische Innenministerium als auch die Stadt Duisburg präsentierten heute Gutachten, die ihre Sicht stützten. Bernd Dix.
130 Seiten und mehrere hundert Seiten Anhang. Der Bericht sei alles andere als eine leichte Kost, so Duisburgs Stadtdirektor Peter Greulich zu Beginn der Pressekonferenz. Der Stadtvertreter und die beauftragten Anwälte bemühten sich sichtlich, vor der eigentlichen Präsentation die Neutralität und Gewissenhaftigkeit ihres Abschlussberichtes zu vermitteln.
Eine Anwaltskanzlei wie diese, die wir gebeten haben, uns zu helfen, wird sich ihre Reputation nicht beschädigen lassen, mit dem Vorwurf, ein Gefälligkeitsgutachten geschrieben zu haben.
Doch das eindeutige Fazit des Gutachtens, die Stadt habe in den Genehmigungsverfahren zur Love Parade nachweislich keine Fehler gemacht, ließ die rund 40 anwesenden Journalisten durchaus an einen beauftragten Freibrief denken. Am Ende sprach Stadtdirektor Peter Greulich sogar von einem erwarteten Ergebnis.
Wir haben immer darauf gesetzt und sind sicher davon ausgegangen, dass unsere Dienststellen in der Verwaltung, unsere Behörden ordentlich gearbeitet haben, sehr sorgfältig gearbeitet haben. Und nach dem Vortrag durch unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte habe ich sogar den Eindruck, wir haben vorbildlich gearbeitet.
Zu einer völlig anderen Einschätzung kommt allerdings ein heute veröffentlichtes Gutachten des NRW-Innenministeriums. Zentraler Konflikt der beiden Gutachten ist die Genehmigung und die Überwachung des Sicherheitskonzeptes des Veranstalters. Die Stadt kommt in ihrem Bericht zu dem Ergebnis, dass sie das Sicherheitskonzept als Teil einer Bauabnahme zwar formell genehmigen muss, die Überprüfung allerdings andere übernehmen müssten.
Die Baugenehmigungsbehörde hat keine Kompetenz, das Sicherheitskonzept inhaltlich zu überprüfen. Es wird aufgestellt.
Genehmigung ja, Kontrolle nein, so die Stadt und fügt ein Beispiel an. Der Veranstalter hat auf der Ein- und Ausgangsrampe einige Absperrzäune nicht entfernt, obwohl sie laut Bauordnung dort unter gar keinen Umständen hätten stehen dürfen. Eine Kontrolle, ob der Veranstalter die Zäune auch wirklich entfernt hat, gab es letztendlich nicht, weil die Stadt sich dafür nicht für zuständig erklärte. Laut Gutachten des NRW-Innenministeriums sei in diesem Fall aber auch nicht die Polizei zuständig für die Überprüfung gewesen, so Thomas Stottko, der innenpolitische Sprecher der SPD im Landtag.
Jede Auflage muss auch überprüft werden. Die Stadt Duisburg hätte diese Aufgabe gehabt, das an dem Veranstaltungstag auch zu überprüfen. Sie hat diese Aufgabe nämlich selber auch in ihrem Szenarien-Workshop, den Sie vielleicht noch kennen, auch übernommen.
Unterm Strich wurden heute also zwei juristische Gutachten mit einem Ergebnis präsentiert. Nicht wir, sondern die anderen sind schuld.
Die seit 26 Tagen in einer chilenischen Mine eingeschlossenen Bergleute sind inzwischen wieder bei guter Gesundheit. Das zeigt ein neues Video, das mit Beginn der Probebohrungen für den Rettungsschacht veröffentlicht wurde. Julio Segador.
Auf dem neuen Video, das den Angehörigen im Rettungscamp noch in der Nacht gezeigt wurde, sind die 33 verschütteten Minenarbeiter in einem erstaunlich guten Zustand zu sehen. Anders als beim ersten Video Ende letzter Woche sind die meisten der Kumpel rasiert, sie tragen rote T-Shirts, wirken gesünder, schwenken optimistisch die chilenische Nationalflagge und skandieren dazu ihren Schlachtruf. Das Video sorgte bei den Angehörigen für große Freude. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bergung besteht unvermindert, etwa bei Maria Herrera. Auch wenn wir hier im Camp warten müssen, wir sind glücklich und hoffen, dass die Bohrarbeiten gut verlaufen und dass unsere Männer bald wieder nach oben kommen. Nach Auskunft der Ärzte im Rettungscamp haben alle Bergleute die Diät der ersten Tage gut vertragen. Keiner der Kumpel ist mehr zu dick, jeder Einzelne würde also bei einer möglichen Bergung in den Rettungskorb passen. Und sie sollen nun auch normale Nahrung bekommen, berichtet der Mediziner Jorge Diaz. Sie bekommen nun als erste feste Nahrung Reis mit Hackfleisch oder auch mit Hühnchen. Das hängt ab von der Entscheidung der Ernährungswissenschaftler. Absolutamente natural. Im Laufe des Tages sollen auch die Spezialisten der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA am Unglücksort eintreffen. NASA-Mediziner James Michael Duncan empfahl den Rettungskräften, den Eingeschlossenen keine zu positiven Informationen zu übermitteln. Bei den Space-Shuttle-Flügen reden wir lange Zeit niemals über das Rückkehrdatum, weil es ja oft genug zu Verspätungen kommt. Solche Prognosen sollten also vermieden werden. Allerdings wissen die eingeschlossenen Kumpel bereits, eine schnelle Rettung wird es nicht geben. Dennoch ist vor allem ein Satz auf dem neuen Video zu hören: Holt uns schnell raus aus dieser Hölle.
Die K-Frage ist beantwortet. Bei der DFB-Pressekonferenz heute Mittag in Frankfurt verriet Bundestrainer Joachim Löw den Fußballfans zwar erst einmal, was sich bis dahin längst herumgesprochen hatte, dann hatte er allerdings doch noch eine kleine Überraschung parat.
Ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass der Michael Ballack weiterhin der Kapitän unserer Mannschaft bleibt.
Der Bundestrainer wirkte bei seinem Vortrag aufgeräumt und gewohnt souverän, wohl wissend, dass er nach der erfolgreichen WM und der Vertragsverlängerung beim DFB fast unantastbar ist. So habe er die Stimmung in der Mannschaft, die sich zuletzt pro Ballack entwickelt hatte, zwar zur Kenntnis genommen, seine Entscheidung habe das aber überhaupt nicht beeinflusst.
Verstehen Sie, Bedingungen stelle ich als Trainer und die Spieler können vielleicht mal Wünsche äußern.
Auch Ballack hatte ihm gegenüber einen Wunsch geäußert, nämlich schon beim ersten EM-Qualifikationsspiel in Belgien dabei sein zu dürfen. Diesem Wunsch wollte Löw aus Leistungsgründen aber nicht entsprechen und teilte seinem Kapitän mit, dass
Stand heute ihn noch nicht in dieser Verfassung sehe, dass er auch der Mannschaft weiterhelfen kann und dass eben auch diese WM eine neue Situation ergeben hat, dass Bastian Schweinsteiger und eben auch Sami Khedira bei dieser WM in unserem zentralen Mittelfeld ihre Aufgabe hervorragend eben auch gelöst haben und dass ich im Moment diese beiden Spieler eben auch da auf dieser Position sehe.
Was im Klartext heißt, dass Ballack erst einmal wieder unter Beweis stellen muss, dass er im fortgeschrittenen Fußballeralter von fast 34 Jahren an seine alte Leistungsstärke anknüpfen kann. So lange heißt der Kapitän Philipp Lahm und das muss Ballack akzeptieren, was ihm nicht ganz leicht fällt. Heute nach dem Training in Leverkusen wollte er sich zur Entscheidung des Bundestrainers nicht äußern.
Er hat aber natürlich auch eingesehen, dass er, sagen wir mal, im Moment nicht diese Leistung eben in den beiden Spielen auch gezeigt hat. Das versteht er schon, das akzeptiert er eben auch. Ich habe ihm in aller Offenheit auch eben gesagt, was ich von ihm jetzt auch die nächsten Wochen sehen will, was ich erwarte. und dass ich die Entwicklung jetzt einfach auch in den nächsten Spielen beobachten werde.
Lang genug hat sich Löw dagegen den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition angesehen. Deshalb ist der WM-Keeper Manuel Neuer ab sofort die neue Nummer 1 und wird während der gesamten EM-Qualifikation zwischen den Pfosten stehen, wenn er sich nicht verletzt oder einen unerklärlichen Leistungseinbruch hat. Die Stellvertreter Tim Wiese und René Adler sollen aber zumindest bei Freundschaftsspielen die Chance erhalten, sich zu profilieren. Wahrscheinlich ist das auch die Möglichkeit für Michael Ballack, sich wieder für die Stammelf aufzudrängen.
Martin Roschitz berichtete. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wie immer zum Nachhören und als Podcast auf unseren Internetseiten. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.